Mit dieser Show hat ProSieben Tote wieder lebendig gemacht, aber die Lebendigen wollten die Toten nicht sehen. Hallo und herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Mein Name ist Fabian Riedner und mir virtuell gegenüber sitzt Mario Thunert. Hallo.
Hallo Fabian und ja, tatsächlich auch noch der echte Mario Thunert virtuell gegenüber, nicht als berechneter KI-Avatar, noch nicht.
Ja, jetzt ist es ja so, es ist jetzt auch eine neue Sendung gestartet, XY Spuren des Verbrechens. Da wollten wir mal ganz kurz drüber reden,
ja.
Denn du warst da nicht unbeteiligt.
Ja, das ist richtig. Im Hintergrund war ich an diesem Aktenzeichen-Ableger, der ja gestern gestartet ist, beteiligt. Genau, ich habe dich gebeten, wir wollen da ganz transparent sein oder ganz offen sein. Ich habe dich gebeten, dass wir das kurz ansprechen, weil mir das einfach wichtig war. Nicht, weil ich mich hier irgendwie profilieren will oder weil ich mir Applaus davon erwarte, zumindest ist nicht nur, vielleicht ein bisschen, nee, Quatsch, sondern vor allen Dingen, weil es mir einfach ein Bedürfnis war, das für die Quotenmeter-Leser und Leserinnen und Hörer transparent zu machen, ja, weil ich denke nämlich, dass es einfach auch in meinem eigenen Selbstverständnis elementar ist, dass nicht irgendwie unterschwellig der Eindruck entsteht, ja, dass ich nicht mehr neutral bin in meiner Berichterstattung oder auch in meiner kritischen Besprechung, die wir zum Beispiel vornehmen hier im Podcast, vor allem auch dem ZDF gegenüber. Und deswegen will ich einfach nur mal an dieser Stelle ganz klar im Klartext sagen, ich bin kein Mitarbeiter oder Vertreter vom ZDF, sondern ganz einfach, ich war zeitweilig freier Mitarbeiter bei der Securitel, bei der unabhängigen Produktionsfirma von Aktenzeichen.
Ja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht bist du auch irgendwann hier beim ZDF und kannst dann auch noch andere Sachen berichten. Aber wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
Das ist momentan nicht absehbar, aber sollte es so sein, dann würde ich das auf jeden Fall klar kommunizieren. Genau.
Ja, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Weil was viele nicht wissen, ist, dass du dich mit Aktenzeichen ja schon immer sehr beschäftigt hast, aber ja, wie eigentlich, oder du kaum darüber schreibst, weil du sagst, das ist schon so ein bisschen Interessenskonflikt.
Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Gewisser Interessenskonflikt ist da auf jeden Fall beim Potenzial gegeben und dem versuche ich auf jeden Fall schon aus dem Weg zu gehen. Also es war einfach so, um das kurz zu sagen, beim Ableger war ich einfach hinter den Kulissen an der Recherche beteiligt, habe da mitgearbeitet und es kam eben zustande nach einem Praktikum, was ich gemacht habe in der Redaktion von Aktenzeichen. Und bei der Redaktion von Aktenzeichen, bei der Produktionsfirma Securitel und nicht beim ZDF. Ja, also ich war zum keinen Zeitpunkt Mitarbeiter vom ZDF. Und daraus ist ja zum Beispiel auch ganz plastisch bei uns, bei Quotenmeter, die Konsequenz entstanden, dass ich nicht mehr berichte seit geraumer Zeit über die Quoten zu Aktenzeichen, weil es auch da einfach schon für mich am Horizont ganz wichtig war, nicht irgendwie in die Situation zu kommen, wo ich irgendwelche Bewertungen vornehmen muss. Und dass da irgendwie der Verdacht entstehen könnte, dass es da eine gewisse Befangenheit gibt. Und das wollte ich nicht vor den Quotenmeterlesern und das wollte ich auch vor mir selbst nicht. Und deswegen auch abschließend nochmal ganz klar, ja, also dass meine Position hier im Podcast auch so ist, dass wir keine Produktion von der Securitel besprechen, erst recht nicht promoten oder sonst irgendwas. Und einfach auch nochmal die Schlussfolgerung, dass wir aber natürlich trotzdem weiter über das ZDF sprechen und das natürlich auch weiter sehr hart, wenn es sein muss und ihr absoluten Klartext von mir erwarten könnt, wenn es denn sein muss. Und ich glaube, das konnte man auch schon daran ablesen, dass wir auch während, nachdem ich dann bei Aktenzeichen weg war vom Praktikum, wir auch schon rigoros über das Heute-Journal, über Terra X gesprochen haben. Da sind wir hart mit ins Gericht gegangen, ja, zu Till Reiners Wetten, dass. Da haben wir zum Teil ja auch deutliche Schwächen angesprochen. Das heißt, da müsst ihr jetzt keine Befürchtung haben, dass ich da irgendwie sozusagen nicht mehr neutral bin gegenüber dem ZDF oder so. Deswegen, ja, für manche mag das zum Leidwesen sein, aber ich bleibe da weiter der Grandler. Ja.
Ja, dann bist du halt künftig zu Tisch, wenn wir über Aktenzeichen sprechen. Vielleicht kommt der Julian dann mal wieder gerne vorbei.
Ja, gerne. Oder über den mit dem Frank, der scheint ja auch großer Verfolger von Aktenzeichen zu sein und sich da echt auszukennen. Ja, genau.
Ja, weil du gesagt hast, du hast da noch ein Praktikum gemacht. Was hast du denn eigentlich vorher gemacht? Du hast mal auch eine Arbeit über Aktenzeichen geschrieben oder habe ich das da irgendwie mal falsch verstanden?
Nee, also ich habe ja auch teilweise für Quotenmeter schon Sachen gemacht. Also das war aber noch bevor ich das Praktikum gemacht habe. Da habe ich zum Beispiel ja auch mal einen Beitrag gemacht über den Ernst August Quelle, der in den 60er Jahren die ersten Spannungsmusiken für Aktenzeichen komponiert hat. Die sind ja auch wirklich sehr eingänglich. Ich glaube, viele Fans von Aktenzeichen oder die Sendung über ihre lange Zeit schon verfolgen, denen werden die noch im Ohr liegen, ja, also die sind sehr eingänglich, sehr prägnant und da habe ich zum Beispiel ein Interview mit dem Sohn gemacht vom Ernst August Quelle, auch ein Interview mit dem Peter Hohl, der ja früher der erste Mitarbeiter war von Eduard Zimmermann und sonst war es eben so, also ich habe halt einfach Mediendramaturgie studiert, ne, und genau, und das war praktisch bevor ich zu Quotenmeter gekommen bin. Und während dem Studium habe ich eine Abschlussarbeit geschrieben über das Studiodesign von Aktenzeichen. So kam das eigentlich, ja.
Ah ja, das hört sich ja interessant an.
Genau. Aber da kommt es vielleicht auch so, nur vielleicht ganz kurz, es einfach so ist, dass ich manchmal vielleicht so ein bisschen so ins Referieren komme, ne? Weil es einfach auch sowas ist, was ich noch so aus dem Studium einfach mitgenommen habe, weil ja, da schreibst du eben Hausarbeiten, da bist du die ganze Zeit so immer auf so einer Argumentationslinie, also du hast die ganze Zeit praktisch ein Problem und das versuchst du zu analysieren, da versuchst du eine Argumentationsstruktur aufzubauen, um das irgendwie aufzulösen, das ist vielleicht so ein kleiner Bias, den ich manchmal auch noch so mit in den Podcast reinschleppe, ja.
Genau. Wir wollen jetzt aber tatsächlich über Staying Alive mal kurz reden, denn das ist die neue ProSieben-Show, die auch schon wieder Geschichte ist. Und zwar hat man dort mit Hilfe von, wie soll man das genau sagen, ist es künstliche Intelligenz oder ist es nur Deepfake?
Ja.
Wahrscheinlich mit Protagonisten hat man alte TV-Legenden, Musiklegenden, Elvis Presley, Whitney Houston, Freddie Mercury, Amy Winehouse wieder lebendig gemacht. Und die Leute, die man da irgendwie holen konnte, war Samu Haber, die No Angels, Sascha oder Alvaro Soler. Und da frage ich mich, das hört sich ziemlich langweilig an.
Ja, von der Besetzung hört sich das so nach zusammengeschacherter The Voice Jury an, ne?
Und was machen die eigentlich? Gefühlt 2-3 Stunden.
Es wird viel geredet. Teilweise wird
sind da wirklich Passagen.
Ja, auf jeden Fall. Also teilweise sind wirklich Passagen drin, wo über 10, 15 Minuten eigentlich am Stück nur gequasselt wird und auch wieder hier irgendwelche Phrasen gedroschen werden. Ja, das ist teilweise da Tore Schölermann, der unterhält sich dann zum einen auf der Couch mit den Leuten, aber dann gibt es auch noch Vorstellungsfilme. Das ist dann so ähnlich, da habe ich so das Gefühl, die sitzen in so einer alten RTL-Garage. Also so stelle ich mir so ein bisschen die Location damals in Luxemburg vor, wo die immer produziert haben. Die haben sie jetzt nochmal angemietet, glaube ich. Und dann ja, dann wird das so Chacho-mäßig so vom Rand besprochen, während halt irgendwie alte Szenen von Whitney Houston oder so eingespielt werden. Ja, also da merkt man natürlich auch wieder, sie machen damit Strecke. Und sonst besteht es eben halt aus Gesangsduellen. Zum einen erstmal werden dann Songs der, ich sag jetzt mal, wieder auf gelebten Legenden gesungen. Und dann wird der Spieß praktisch umgekehrt. Also dann kommt es praktisch zu wiederholten Duellen. Dann singen praktisch aber diese Legenden, also wie zum Beispiel Elvis Presley, Songs von den aktuellen Künstlern. Also dann gibt es zum Beispiel die Konstellation, wo dieser, also ich glaube, die allergrößte Wahrscheinlichkeit ist, dass da mit KI-Avataren gearbeitet wurde. Also dass ich habe oft gelesen, dass es so gewesen sein soll, dass eben live im Studio Doppelgänger, also Doubles aufgetreten sind, die KI-Avatare schon an den Leinwänden am Rand projiziert wurden und es grundsätzlich dann aber in der Postproduktion praktisch dann nochmal gerendert wurde mit einer KI. Und da wurden dann praktisch die Köpfe sozusagen generiert, die man dann später gesehen hat bei der Ausstrahlung. Und so kam es eben, dass zum Beispiel halt dann dieser KI-Elvis Daylight in Your Eyes von den No Angels gesungen hat.
Ja, das stelle ich mir trotzdem wahnsinnig scheiße vor, wenn ich das mal so sagen darf. Also, also warum soll ich Elvis, der für was völlig anderes bekannt ist, warum soll der Daylight in Your Eyes singen? Hat er das dann in so einer poppigen Version gemacht oder hat er das in so einer Elvis-Version gemacht?
So
oder?
Rock-Pop. Ich glaube, ich sollte jetzt nicht den Versuch unternehmen, das nachzumachen, aber hört es euch an. Ich fand tatsächlich, sogar da das noch da mit am charmantesten. Also das war für mich die gelungenste Interpretation.
Das ist ja eigentlich 14 Jahre nach Sing My Song kommt ProSieben jetzt auf die Idee, das Gleiche nochmal zu machen, nur mit Verstorbenen.
Ähnlich, ne? Ja. Genau, also man kann sagen, da gibt es auf jeden Fall dann letztendlich in dieser zweiten Konstellation, die praktisch dann die zweite Hälfte einer jeweiligen Ausgabe bilden, ist dann praktisch schon so ein Konzept, was so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, da hast du recht. Grundsätzlich gab es dann auch Duette, wo dann zum Beispiel Whitney Houston, Sophia von Alvaro Soler gesungen hat und manchmal hat das halt gar nicht funktioniert. Also ich fand zum Beispiel, das hat dann überhaupt nicht hingehauen. Da habe ich dann auch Whitney Houstons Stimme gar nicht mehr drin erkannt. Und bei Elvis fand ich, hatte das einen Charme. Grundsätzlich einen Reiz erkennen, zu sagen, da gibt es einen Künstler, der wird sehr stark einer Stilrichtung zugerechnet. Und dann wird das konfrontiert mit einem eigentlich ganz anderen Stil und das wird irgendwie versucht zu mergen. Und dann kann man sehen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und ich könnte mir ehrlicherweise sogar vorstellen, dass das innerhalb so einer, ich sag mal, Casting-Challenge-Show, vielleicht so an einem Abend, sogar ein interessantes Konzept wäre, aber dann ohne KI, bitte. Ja, also
das wäre praktisch also, so. Ich stelle mir gerade so vor, ProSieben ist ein Fernsehsender für die 14- bis 29-Jährigen, jetzt sage ich mal vielleicht bis noch 39-Jährigen, jetzt sage ich mal, ich bin jetzt noch in dem Radius drin, habe jetzt vielleicht Frauen, Kinder 8, 9 und zu denen sage ich, komm, wir machen jetzt Familienabend. Wir gucken uns an, wie die No Angels dann oder wie Elvis einen No Angels Song macht. Genau. Das interessieren ja theoretisch meine Kinder, die es nicht gibt, aber die könnte man ja wahrscheinlich mit KI hinprojizieren.
Deine Kinder?
Meine Kinder, ja. Wenn wir schon mit KI arbeiten, dann kann sich ja ProSieben vorstellen, dass meine Kinder auch virtuell vor dem Fernseher sitzen. Das geht ja vollkommen an der Ziel. Das ist ja überhaupt der falsche Sender. Das müsste ja, sag ich mal, theoretisch bei Sat.1 laufen, aber da passt ja gar nichts
dran. Vielleicht,
also, da müsste es ja wirklich auch junge Verstorbene sein, dass du irgendwie als ProSieben-Zuschauer sagst, okay, also dass sich das so matcht oder das wäre, wenn überhaupt, irgendwas für ARD oder ZDF, weil jetzt mal ganz ehrlich, wer will denn jetzt einen Sascha-Song? Sascha war groß 2005, da war er ständig unterwegs und bei TV Total. Wer will denn Freddie Mercury irgendwelche Sascha-Songs singen lassen? Und
Man kann immer überlegen, wann macht das aus künstlerischer Sicht Sinn, ne? Also wann sind da vielleicht zwar noch Unterschiede vorhanden, aber doch auch gewisse Überschneidungen da, wo man sagt, da kommt irgendwie was Geiles raus, was dann irgendwie am Ende Spaß macht.
Und sind ja auch keine Künstler, die aktuellen, die vier, die da mitgemacht haben. Die sind ja wirklich nur noch TV-Gesichter und keine echten Musiker mehr.
Also ich glaube, ich glaube schon, dass das echte Musiker sind. Du kannst natürlich sagen, deren letzter Hit ist jetzt auch schon ein bisschen länger her.
Die finden mehr statt im TV als in den Charts.
Ja, so. Aber ich glaube, die können schon singen. Also ich finde zum Beispiel gerade auch die No Angels, die haben dann Songs von Whitney Houston gesungen. Auch Sascha, die hatten teilweise schon eine starke Live-Performance. Also
ja, das mag ja
Sascha,
sein, aber
der hat schon
interessiert sich doch kein junger Zuschauer mehr.
Also das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, klar kann man diese Besetzung kritisieren, aber ich sehe da noch ganz andere, viel größere Kritikpunkte,
wenn ich
die vor allem
kurz
auch...
So zur Besetzung darf, heutzutage ja. Müsstest du so junge Künstler haben wie Zae oder der immer diese ironischen Songs macht, die aber gar nicht ironisch sind, dieser Hip-Hopper. Solche Leute brauchst du. Junge Leute, theoretisch bis 25, die dann vielleicht No Angels singen, wenn du das auch bei ProSieben machst. Aber du hast noch andere große Probleme vorgefunden.
Ja, ja. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich einfach vor allen Dingen auch die ethische Frage stellt. Ne? Ist das überhaupt in Ordnung, dass man das macht? Also dass man sich das vornimmt, eben solche Musiklegenden, die ja eben schon zum Teil wirklich vor langer Zeit verstorben sind, die wirklich ohne deren Einwilligung und ohne deren Wissen praktisch, dass man die wieder so belebt und die praktisch wieder so, ich sage jetzt mal, in einer gewissen Form ja schon physisch und eben auch virtuell auf die Bühne zurückholt und zumindest
also
diese Illusion
erweckt. Das wurde nicht erklärt, das wäre vielleicht auch von seitens ProSieben ganz gut gewesen. Wir wissen jetzt allerdings nicht, ob die Plattenfirmen da mitgespielt haben und dann halt auch gesagt haben, ja, machen wir, weil dazu kriegt ihr das und das Bildmaterial. Oder irgendwelche Nachlassverwaltungen, aber jetzt das einfach nur irgendwie aus dem Internet zu ziehen, das wird wahrscheinlich auch juristisch nach und nach Spiel haben können. Ich fand es zum
Beispiel das weiß ich. Ich glaube, juristisch sind sie da schon, also das würde ich jetzt zumindest mal unterstellen, das würde für mich praktisch unprofessionell sein, wenn das die Produktionsfirma Banijay oder Endemoshine nicht vorher praktisch alles juristisch abgecheckt hätte, dass sie da auf der sicheren Seite sind. Davon gehe ich aus. Es wird ja so argumentiert, dass irgendwann die Künstler ihre Rechte an ihrer Marke praktisch abgegeben haben und solche KI-Nachbildungen. Also es sind Nachbildungen und das fällt genau in so einen Graubereich rein, der es praktisch ermöglicht, solche Nachbildungen unter dieses Markenrecht fallen zu lassen. Von daher werden sie das abgeklärt haben und wird es möglich sein. Aber die ethische Frage bleibt natürlich weiter und da haben sich auch deutlich die Geister dran geschieden im Internet. Also da wurde
ja zum Beispiel die Redakteurin Julia Notacker vom Berliner Kurier, die hat so ein bisschen was zusammengefasst und die sagt, das könnte fast sogar die schlimmste ProSieben-Show aller Zeiten gewesen sein. Und da muss ich zu ihr sagen, Frau Notacker, Sie haben nicht die Alien-Show mit gesehen. Ja, also da gab es noch viel mehr. Also man könnte eigentlich mal irgendwann eine Top-5-Liste der schlimmsten ProSieben-Shows machen. Da wäre vielleicht die auch dabei. Ja. Und natürlich die Stapelshow.
Ja. Also ich glaube letztendlich, klar, man kann absolut darüber diskutieren, ob man das machen sollte. Andere haben auch so zum Beispiel so von Leichenfledderei gesprochen, ja. Also dass man sagt, grundsätzlich Leute wieder auferstehen zu lassen von den Toten, das sollte grundsätzlich nicht sein, was man sich vornimmt. Die Haltung kann man einnehmen, da ist grundsätzlich nichts gegen zu sagen, gegen die Haltung. Ich kann persönlich aus einer dramaturgischen Perspektive oder aus der Perspektive eines Fernsehmachers durchaus irgendwie nachvollziehen, dass man das als reizvoll empfindet, dass man sagt, das sind Figuren, die sind mit einer starken Emotionalität irgendwie verbunden. Da gibt es immer noch Fan-Communities, die extrem darauf fixiert sind und da praktisch so dieses Momentum zu schaffen, der kommt wieder auf die Bühne, ja, und das kann ich schon verstehen, dass das irgendwie was ist, wo man sich mal überlegt, gibt es da irgendeinen Twist, wo man sowas mit realisiert. Was man ihnen zugutehalten muss, finde ich, ist, dass sie mit so einer Haltung der Hommage dran gegangen sind. Also es war schon respektvoll, es war würdigend. Man hat diese Musikerinnen und Musiker als Legenden praktisch gefeiert. Also da hat man schon gemerkt, dass sie da auch eine Verantwortung spüren, da behutsam rangehen zu müssen. Also deswegen sind so diese absoluten Superlative wie, boah, wie kann Endemoshine das nur machen? Das ist absolute komplette, die größte Niedertracht, die man sich nur vorstellen kann und das Schlimmste, was jemals ProSieben gemacht hat. Also so extrem würde ich es jetzt nicht sehen, auch wenn ich eingestehe, dass man ethisch sicherlich da unterschiedlicher Meinung drüber sein kann. Aber grundsätzlich auch immer Sachen mal auszuprobieren, vielleicht auch unterschiedliche Spielarten zu probieren und dann vielleicht auch nachhinein festzustellen, ist jetzt vielleicht doch nicht so gut angekommen in der Öffentlichkeit, hatte jetzt vielleicht dann doch in der Endproduktion nicht so diese Wirkung, wie wir uns das vielleicht theoretisch mal ausgemalt haben, finde ich, ist okay, wenn man einfach auch Sachen ausprobiert. Ne? Ich meine, wir predigen die ganze Zeit auch hier im Podcast an den Sendern, dass sie einfach mal neue Dinge auszuprobieren. Und wenn man dann immer alles direkt so abbügelt, wenn dann mal Sachen ausprobiert werden, nur weil es dann vielleicht nicht so gut ist, was rauskommt, ist auch irgendwie, passt das nicht ganz zusammen. Ne? Deswegen sage ich, probiert Sachen aus, aber gesteht auch öffentlich ein, wenn es dann eben nichts ist. Und da haben die Sender ja manchmal schon so ihre Probleme leider einfach. Und jetzt auch da wieder in der Kommunikation. Klar kann man da ProSieben kritisieren, weil du kannst gerade sagen, in dem Bereich von KI und Deepfakes, wo es darum geht eigentlich auch wieder, ne, wir hatten am Anfang unserer Podcast-Folge die Frage von Transparenz, zu sagen, in dem Bereich wollen wir eher nicht mit so einem Fake-Zusammenhang arbeiten. Da wollen wir die Leute nicht vor den Karren spannen. Da wollen wir wirklich sagen, was machen wir da? Und dann empfinden das die Leute entweder als etwas Anziehendes, was sie sehen wollen, oder halt nicht. Aber seid ehrlich zu den Leuten und versucht denen nicht irgendwie so ein X für ein U vorzumachen. Gerade in diesem Bereich der KI, wo wir alle irgendwie darauf aus sind, eigentlich ja diese Hoheit darüber nicht zu verlieren und da irgendwie mehr, wie soll ich das sagen, mehr Wissen drüber zu erlangen und das besser zu kontrollieren, damit wir das besser einbinden können. Und damit zu spielen, finde ich schon ein bisschen fatal. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie sich sonst komplett entzaubert hätten. Weil
nee, mit der hohen Wahrscheinlichkeit war es so. Das glaube ich jetzt nicht. Also ich denke, es gibt zwei Dinge. Zum einen, dass man jetzt einfach wieder gesagt hat, man muss jetzt irgendwas mit KI machen, weil das ist jetzt gerade das Trendprodukt schlechthin. Und das Zweite ist einfach, und da ist sich das sind sich wenig Leute eigentlich bewusst. Da habe ich vor längerer Zeit schon einen sehr guten Meinungsartikel von Sascha Lobo gelesen, der eben da auch KI-Wissenschaftler zitiert hat. Und was ProSieben eben nicht verstanden hat, wenn man sich keine Mühe gibt, dann ist KI Schrott. Wenn ich weiß, dass ein Fernsehsender mir einfach mit KI irgendwelche alten Stars rauszaubert und man sich da eigentlich relativ wenig Mühe gibt, weil das alles von Computern macht, warum soll ich mir das noch angucken? Wo ist der Reiz dabei? Ja, also warum geht man auf Tributes-Konzerte? Da geben sich Leute Mühe, ziehen sich an, nehmen sich für ein Zeit Proben, dass sie auch so singen können. Da ist ja etwas, was aufwendig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt gibt es auch so Kunstwerke, wo du denkst, ja, der hat drei Striche gemalt. Was meint er damit? Und er kann dir eine Geschichte erzählen. Und wenn ich dir einfach sage, ich habe hier ein Bild einfach nachgemacht, vielleicht jetzt einfach Würzburg im Da Vinci-Style, ja, dann sagen alle, das ist Schrott. Da krieg ich keine 10 Euro dafür. Das ist Müll.
Ja, du hast natürlich recht. Also, dass man eigentlich, das war auch eigentlich mein Gedanke, dass man eigentlich sagen könnte, wenn sie wirklich damit gearbeitet haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Es mehren sich die Indizien dafür. Also vielleicht, um das nochmal kurz anzumerken, dass es so war, dass man da eh mit Doppelgängern gearbeitet hat. Ob es nicht tatsächlich einfach wirklich die sympathischere Variante gewesen wäre, wenn man halt einfach einen Tribute-Abend gemacht hätte. Weil es gab ja gelungene Auftritte. Und wenn ich kaufe den No Angels und vor allen Dingen auch der Lucy das durchaus ab, dass sie da sehr emotional ist, wenn sie über Whitney Houston spricht. Und ich glaube ihr auch, dass das für sie einfach ein signifikantes Vorbild war, was sie dann auch bewegt, wenn sie das dann interpretiert. Aber da macht ein Tribute-Abend. Und dann ist das in Ordnung, dann ist das doch was Schönes und dann ist das auch ehrlich. Ja, dann ist das ehrlich und dann, ich glaube, dann bewegt sich das auf einer ganz anderen Ebene. Und man hätte ja durchaus überlegen können, ob man nicht einfach auch nochmal ein neues Konzept findet, wie eben zum Beispiel, was du sagst, es gab immer mal wieder Doppelgänger-Shows. Gut, die haben dann auch nicht so funktioniert, aber zu sagen, zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Musiker, die bekommen die Challenge, einen bestimmten Song in einem anderen Stil umzusetzen. Eben zum Beispiel nehmen wir das jetzt einfach mal als Krücke. Daylight in Your Eyes von den No Angels im Style von Elvis oder Künstler bekommen die Challenge, ihre eigenen Songs in einem Style von lebenden Künstlern umzusetzen, die auch dann selber im Studio sind. Also irgendwas kriegst du dahin als Challenge. Und du lässt dann aber diese KI-Geschichte daraus. Das ist ja auch dann, wie du sagst, einfach vom künstlerischen Anspruch, das dann hinzukriegen. Und wer schafft das am besten, ist ja auch eigentlich ist ja höher der Anspruch dann. Und irgendwie ist das dann ja auch spannender, das zu beobachten, was man dann da rausholt. Ne? Also das hätte man schon machen können. Vielleicht kann man da in Zukunft nochmal sowas Ähnliches auf den Weg bringen.
Wieso hatte man doch schon The Tribute, die Show der Musiklegenden bei Sat.1 2024, gefloppt?
Wie sah da das Konzept aus?
Dass man eben einfach, dass Künstler einfach andere Künstler nachgespielt haben. Im Detail weiß ich es auch nicht mehr, da ist schon ein bisschen zu lange hin. Ich habe mir das auch nicht wirklich lange angeguckt. Aber sowas ähnlich hatte man das schon. Ich frage mich eigentlich, warum man auch nicht mal auf die Idee kommt, wenn man schon mal eine geile Musikshow machen möchte, wo jetzt nicht gecastet wird, warum man nicht jetzt zum Beispiel einfach eine Mischung aus Don't Forget the Lyrics und ja, ein bisschen irgendwie sich da an, also und vielleicht auch einfach nur Karaoke zu machen. Ich zum Beispiel, kleiner Guilty Pleasure, ich schaffe.
Bist der Karaoke-King von Würzburg?
Überhaupt nicht, absolut null. Aber bei Barbie Girl von Aqua, da räume ich ab.
Da räumst du ab.
Da räume ich ab, aber nur bei dem Song.
Das hätte ich jetzt auch ehrlicherweise genau eingestanden. Also, wenn du mich gefragt hättest, was dein Karaoke-Fave ist, hätte ich genau auf den Song getippt. Weil es ist auch genau deine Tonlage. Also. Und vor allen Dingen, was viele nicht wissen, auch genau dein Style.
Also mein genau Style dein Outfit. Ist es, tatsächlich.
Ja. Ja. Ja, wenn ich zwei Dinge vielleicht abschließend nochmal sagen darf. Das eine ist, ich glaube, dass die Kommunikation, es gab ja ein Interview auch von einer Produktionsfirma, wo sich so ein bisschen in Schweigen gehüllt wurden und wo gesagt wurde, hinterfragen Sie nicht zu viel, ne? Wir wollen das genaue Rezept nicht irgendwie preisgeben und hat da so eine Krämerei drum gemacht. Ich glaube, es ist einfach eine ähnliche Technik, die auch angewandt wird, wie zum Beispiel, es gibt ja auch so Abba-Tribute-Shows und da wird halt auch mit KI-Avataren gearbeitet. Dann gab es ja auch eine Show mit Didi Hallervorden, wo Didi Hallervorden praktisch in eine jüngere Version umgewandelt wurde. Das gleiche haben sie gemacht beim RTL-Geburtstag, wo da mit Peter Klöppel, glaube ich, mit Frau Koludowich gearbeitet wurde, die praktisch durch KI wieder in jüngere Versionen von sich selbst generiert wurden.
Aber das ist doch kein Grund, warum du eine Fernsehshow einschaltest. Das ist ein geiles Gimmick vielleicht bei einer größeren Sendung.
Genau, ja. Kann man ja, wie gesagt, drüber diskutieren. Aber ich sag mal, wenn man das direkt einfach so gesagt hätte, dass eigentlich das dahinter steckt, dann hätte praktisch, glaube ich, diese ganze Illusion. Ja, und so dieses ganze, ich nenne es fast mal Schmierentheater, was sie da im Studio veranstaltet hätten, nicht mehr funktioniert. Also diese Blase, die wäre sofort geplatzt, weil sie haben tatsächlich damit gearbeitet, dass zu einem die Künstler im Studio, die auftreten, so tun, als ob das praktisch schon das fertig generierte Double wäre auf der Bühne. Und auch die Leute im Publikum. Also es war zum Beispiel so, dass Tore Schölermann zu einem absoluten Whitney Houston-Fan ins Publikum gegangen ist, der früher sehr oft auf Konzerte war und dann gefragt hat, wie nah kommt
es
denn?
Oh nein, das hört sich schon, schlimm.
Und der war dann so euphorisch drauf und gesagt, ja, die Person da auf der Bühne, das ist genau das, ich bin total overwhelming, ich bin total von den Socken und so. Ne? Also der hat so getan, als ob er richtig geflasht wäre. Und wenn du dann aber weißt, oder wenn die Öffentlichkeit weiß, dass eigentlich auf der Bühne zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung nur ein Double gestanden hat, dann bricht das natürlich schon mal alles komplett in sich zusammen.
Und wer soll denn das sonst stehen?
Bitte?
Wer soll denn das sonst stehen? Whitney Houston?
Ich meine, man kann immer überlegen, mit welcher Technik arbeitet man da. Ich weiß nicht, ob es auch möglich wäre, sozusagen mit noch einer irgendeiner anderen Hologrammtechnik oder so zu arbeiten, sodass dann praktisch ein digitales Abbild direkt auf der Bühne schon während der Aufzeichnung ist. Aber ich glaube, dann wäre halt der komplette Körper irgendwie digital. Vielleicht auch noch irgendwie auf so einer digitalen oder Produktionsfläche irgendwie mit einem Bildschirm oder so, dann könnte man den zum Beispiel nicht berühren. Und es gab zum Beispiel Berührungen, weil du gesehen hast, der Körper, der ist echt der Oberkörper und bei der KI fängt es dann halt an, sehr weich gezeichnet zu sein. Da hast du dann den Unterschied gemerkt, ja. Ich glaube einfach, dass das in sich zusammengebrochen wäre, wenn man direkt offen kommuniziert hätte. Und ich glaube, dass das auch der Hauptgrund war, warum man das so ein bisschen unter Verschluss halten wollte. Ja?
Dann habe ich den perfekten TV-Tipp.
Den perfekten TV-Tipp?
Genau, denn seit 1. Ja. Mai ist nämlich 30 Rock bei Netflix. Und da gibt es eine Folge, der Opening der zweiten Staffel, Seinfeld Vision, wo eben dann Alec Baldwin als NBC-Boss Jack Donaghy einfach sagt, wir haben 200 Folgen Seinfeld und wir digitalisieren ihn jetzt über, wir digitalisieren das und dann kann er in allen Sendungen mit dabei sein.
Also das war ja eigentlich schon fast eine Zukunftsvision, die die da hatten, ja?
Genau, und Seinfeld hat gesagt, ich verklage euch aber.
Okay, ja, richtig so,
richtig so. Richtig, genau,
vielleicht abschließend können wir nochmal unsere Hörerinnen und Hörer auffordern, wenn es Leute geben sollte, die bei den Aufzeichnungen von Staying Alive im Studiopublikum waren und vielleicht berichten könnten, wie das abgelaufen ist, berichten dürfen. Ne, ich meine, kann natürlich sein, dass es da Vertragsklauseln gibt, die das untersagen.
Vielleicht habt ihr auch gehört, dass da was passiert ist.
Genau, vielleicht habt ihr das vom Cousin der Freundin, des besten Kumpels irgendwas gehört, ja. Also wenn jemand, also wir geben natürlich keine Quellen preis, ganz klar, nennen auch keine Namen, wir anonymisieren das komplett, wenn ihr das wollt, aber wenn es da jemanden gibt, der da irgendwie verlässliche Informationen geben kann, wie das abgelaufen ist, gerne her damit, das würde uns, glaube ich, sehr interessieren, ja.
Ist jetzt Tore Schölemann eigentlich auch der, der die vielen McDonald's-Filialen hat?
Ja, genau, das ist er.
Und der steigt, ich sag dir, der steigt aus, schreibt ein Buch und das gibt's dann aber nur im McRib-Menü.
Okay.
Und dann wird er mal richtig mal auf die Pommessoße hauen.
Bist du jetzt der Manager von Tore Schölemann, der sich hier irgendwelche Marketing... Du bist der wirkliche, der hier eine Agenda hat, von uns beiden.
Ich bin der große Strippenzieher hinten dran.
Ja, genau, das weiß man gar nicht, weil... Dass du eigentlich ein Nachfahre bist, auch von Ronald McDonald, ne? Deswegen
genau.
Hast du auch diese rote Nase. Nein. nein, na klar.
Hast du eigentlich gewusst, dass es Ronald McDonalds nicht mehr gibt, seitdem so viele mit einer Clownsmaske in Amerika auf Leute losgegangen sind?
Nee, wusste ich nicht. Ich wusste, dass es diese Horror-Clowns mal gab vor, ich glaube, so vor 10 Jahren oder so war das.
Und da wurde auch Ronald McDonalds eingestampft.
Okay.
Und dann kamen ja noch die Ace-Filme und mit diesem Image wollte McDonald's da nichts zu tun haben.
Tja, gut, ich meine, McDonald's hat auch mal versucht, Grünkohl zu verkaufen, ne? Vielleicht ist das auch nicht unbedingt so die Mahlzeit der Clowns.
Ja, das kann natürlich sein. Haben wir noch einen TV-Tipp? Nächste Woche ist Eurovision Song Contest und mein persönliches Highlight. Wenn ihr mal gucken wollt, Würzburg, ja, kann das mehr als im Morgenmagazin kurz benannt werden? Ja, bei uns ist nächste Woche Katholikentag. Und wie immer bin ich großer Kirchgänger zu Veranstaltungen wie Todesfeiern, also Beerdigungen und zum Beispiel auch Kommunionen, Firmungen. Und das war es dann aber auch.
Okay. Und dann würde Woche ich als Alternative.
Ja.
Ja. Dann würde ich als Alternative die Shitshow bei RTL Plus empfehlen. Das ist
diese, ach, jetzt auch um die katholische Religion?
Unterschwellig schon. Da gibt es eine Metaebene. Nee, also irgendwie wird es auch um Religion gehen, ne? Weil das ist ja Sein und Nichtsein. Die Frage wird da natürlich aufgeworfen der grundsätzlichen Existenz, des grundsätzlichen Sinns des Lebens, ja. Nein, aber
habe ich hier eigentlich schon mal öffentlich gesagt, dass Jesus, so wie man ihn beschreibt in öffentlichen Quellen, ja eigentlich ein Zimmermann war mit 28, dann hat er sich radikalisiert, ist durchgedreht, hat eine Bewegung gegründet und dann haben ihm irgendwann die Römer ans Kreuz genagelt, das hat er irgendwie überstanden und 42 Tage später ist er dann doch verstorben, mit 32. Mm. Ist auch nicht gerade die beste Geschichte, die man aber PR-mäßig gut verkauft hat.
Ja, wenn man das um 20.15 Uhr samstags bei ProSieben ausgestrahlt hätte, weiß ich nicht. Also ich glaube, ein Straßenfeger wäre das auch nicht geworden.
Genau.
Hätte auch Tore Schölermann nichts mehr rausholen können. Aber nee, kann man sich mal schön angucken. Also ich war da auch erst skeptisch, weil sich das ja so ein bisschen auch auf kritischer Ebene mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Reality-Branche auseinandersetzen soll und so diesen ganzen Mechanismen, die da auch so hinterstecken. Aber es wurde wirklich sehr schön geschafft, das auf einer ironischen Ebene zu verhandeln. Zum Beispiel Olli Schulz und Jan Böhmermann haben in ihrem Podcast das auch schon empfohlen, ja, die Sendung. Und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also kann man gut mal reingucken. Also wenn ihr Kirchentag guckt, vielleicht entweder davor oder danach, kann man sich da vielleicht ein gelungenes Line-up zusammenbauen.
Genau, alles klar. Dann bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann.